The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 6. Mai.
Und wie soeben gemeldet wird, ist Jens Spahn als Fraktionschef wiedergewählt. Er bekam 86,5% der Stimmen. Vor einem Jahr waren es 91,3%.
Jens Spahn hat es mal wieder geschafft. Der Mann bleibt Fraktionschef der Union im Deutschen Bundestag. Wiedergewählt wurde er mit 86,5%. Ein ehrliches Ergebnis, würde ich sagen. Im vergangenen Jahr waren es noch 90,3%. Aber ja, das waren die Vorschusslorbeeren. Unter seinen Parteifreunden ist er damit beliebter als bei den Wählern. Denn in der neuen INSA-Umfrage, da landet Jens Spahn auf Platz 20. Von 20. Direkt über ihm logiert der Kanzler und über dem die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Das Machtzentrum der Union landet also auf den hinteren Plätzen mit dem Fraktionschef als Schlusslicht. Auweia. Doch Jens Spahn, und das zeichnet ihn aus, hat sich schon von ganz anderen Tiefschlägen erholt. Er ist das Stehaufmännchen der deutschen Politik, gewissermaßen der Terminator der CDU.
I'll be back.
Kommt immer wieder zurück.
Back.
Der Mann hat ein hervorragendes politisches Immunsystem.
Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
So Spahn zu Beginn von Corona 2020 war das. Ein Mann, der eigentlich Verteidigungs- und auf gar keinen Fall Gesundheitsminister werden wollte, musste plötzlich mit den Gefahren einer Pandemie umgehen. Alles schrie nach Masken. Und Spahn lieferte, größtenteils im Alleingang, wie sich herausstellte, über das Ziel hinaus. Er versprach den Herstellern großzügige Preise, hohe Stückzahlen. Die Anbieter überschlugen sich. Es gab mehr Lieferung, als gebraucht wurde. Am Ende gab es nämlich 20 Mal mehr Masken, als das Ministerium als Mindestmaß ausgerechnet hatte. Der Großteil landete original verpackt in der Tonne. Doch Spahn, und das blieb hängen, hatte gehandelt, in einer schwierigen Situation, in einer Situation von Unwissenheit gehandelt, und er hatte darauf geachtet, dass zumindest einige wichtige andere mit einbezogen waren.
Es ist ja nicht Jens Spahn morgens wach geworden und hat sich gedacht, jetzt kaufe ich mal für ganz viel Geld ganz viele Masken, sondern wir haben ein Corona-Kabinett, einen Beschaffungsstab, einen Krisenstab. Ich habe im Haushaltsausschuss 12 Mal in dieser Zeit auch Rechenschaft abgelegt, weil ich zusätzliche Geldmittel brauchte. Der Haushaltsausschuss und das Finanzministerium müssen die ja bewilligen.
Tja, und jetzt schauen wir und er nach vorn. Warum wurde er eigentlich gewählt? Weil er der Konservative ist, nach dem sich die Mehrheit der Fraktion sehnt. Erst recht die von Merz Enttäuschten sehen in ihm einen Mann mit Standfestigkeit. Nicht beliebt, aber prinzipienfest. Hinzu kommt, die Union verfügt nicht über eine Hundertschaft von vorzeigbaren Kanzlerkandidaten. Spahn aber ist einer davon. Und nicht ganz unwichtig, die neuen Themen haben mit Covid und Masken so gar nichts zu tun. Das hilft beim Vergessen. Außerdem funktioniert Politik immer wie eine Kinderwippe auf dem Spielplatz. Wenn der eine oben ist, ist der andere unten und umgekehrt. Und der Fraktionschef ist das in unserer Verfassung gewollte Gegengewicht zum Kanzler. Und der ist unten, auch das hat Spahn jetzt geholfen. Auf der Wippe können, das ist halt physikalisch unmöglich, nicht alle gleichzeitig unten sein. Soll heißen, Spahn hat auch Glück gehabt, seine Fehler, nicht ganz wenige, wegen leichter angesichts der vielen Fehler von Friedrich Merz. Vielleicht behalten Sie ja recht, die Schüler der bischöflichen Canisius-Schule in Ahaus. Denn sie schrieben schon 1999 unter ein Foto ihres Klassenkameraden Jens Spahn: Bundeskanzler, was sonst? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit dem Journalisten und Buchautor Nikolaus Blome. Und wir sprechen über die Macht der Worte und der Narrative. Er sagt zum Beispiel, Deutschland sei gar kein Einwanderungsland.
Wir sind ein Fluchtland. Wir sind kein Einwanderungsland, weil wir nicht so viele Einwanderer bei weitem nicht bekommen, die wir gerne hätten. gut ausgebildet, vielleicht sogar schon ein bisschen deutsch sprechend, vielleicht sogar richtig deutsch sprechend. Dafür wählen sich ganz viele Menschen auf der Welt Deutschland als Fluchtort aus.
Unsere Börsenreporterin Anna Schwedt analysiert die neuen Zahlen vom Chiphersteller AMD und wir lernen. Nicht nur Sänger singen, sondern auch Politiker singen. Einer davon nicht schön, aber mutig. Es sind nicht immer die großen Entscheidungen, an denen sich Politik entscheidet, sondern auch die kleinen Sätze, die wir vielleicht für ganz selbstverständlich halten. Sätze, die sich festsetzen im Kopf und im politischen Diskurs. Die nicht mehr geprüft, sondern einfach nur noch wiederholt werden. Und die am Ende dann doch einen starren Rahmen vorgeben für alles, was politisch überhaupt noch denkbar ist. Deutschland zum Beispiel ist so ein Satz. Deutschland tut viel zu wenig für den Klimaschutz. Deutschland ist ein Einwanderungsland, ist auch so ein Lehrsatz, den alle wiederholen. Rentner sind von Altersarmut bedroht, sagt jeder zweite Politiker. Was wie eine Beschreibung klingt, ist oft aber schon eine Festlegung dessen, was politisch daraus folgt. Der Journalist und Autor Nikolaus Blome sagt, genau hier beginnt das Problem. Nicht bei fehlenden Mehrheiten, nicht bei mangelndem Willen, sondern bei Denk- und Sprachfiguren, die so mächtig geworden sind, dass selbst ein Regierungswechsel sie kaum erschüttert. Das beschreibt er in seinem aktuellen Buch »Falsche Wahrheiten, wie linke Mythen den Kurs des neuen Kanzlers bestimmen«. Das neue Buch ist pünktlich zu einem Jahr Friedrich Merz als Bilanz erschienen. Denn der Merz, das ist schon der Mann, an dem sich Nikolaus Blome abarbeitet. Der Kanzler wollte ja den Kurswechsel und bekommen hat das Land eine Fortschreibung von Olaf Scholz. Woran liegt das eigentlich? Auch darüber spreche ich jetzt mit Nikolaus Blome. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Nikolaus Blome.
Guten Morgen.
Der Bundeskanzler hat im Schlussspurt seines Wahlkampfs, da war er noch gar nicht Bundeskanzler, in den Saal gerufen, links ist vorbei. Es gibt keine linke Politik und keine linke Mehrheit mehr in Deutschland. Tja, ist das so? Hat er recht gehabt eigentlich mit diesem Satz?
Nein, hat er nicht. Es gibt natürlich noch ganz viel linke Politik, dass man unterm Strich sagen muss, links ist eben nicht vorbei, weil das Setting, der Rahmen, der gesetzt ist oder gesetzt war, zu stark war.
Aber du beschreibst ja auch vor allem Erzählungen, dass auch ein Bundeskanzler Erzählungen in sich aufgenommen hat und auch zur Leitschnur seiner Politik gemacht hat, die klassischerweise als links bezeichnet wurden und jedenfalls nicht bürgerlich konservativ waren. Das ist für mich der erhellende Moment gewesen dieses Buches, dass du sagst, da werden die Narrative übernommen.
Die werden fortgeschrieben, zum Teil, weil sie meinetwegen auch den Konservativen und Liberalen irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen sind und gar nicht mehr hinterfragt werden. Oder aber, weil es der SPD geglückt ist, aus der Stärke dieser, du sagst Narrative, ich sag Mythen, so viel Abwehrkraft zu entwickeln und zu ziehen, dass sich der Bundeskanzler, wiewohl er der Partei vorsteht, die doppelt so groß ist wie die SPD in dieser Koalition, eben sich dagegen, gegen diese Kraft dieser Mythen nicht durchsetzen kann. Also diese Mythen, falschen Glaubenssätze, falsche Wahrheiten eben dann auch die Politik prägen, die einfach so weitergeht, wie sie unter der Ampel war.
Und dann wird's ja teuer, zum Beispiel bei der Rente. Das ist eines der Themen, wo du sagst, das ist ein Mythos, dass wir von Altersarmut alle Rentner bedroht werden. Du sagst schon, es gibt arme Rentner, völlig klar, aber die Altersarmut und dass sich die Worte so aneinander schmiegen, Alter und Armut praktisch eins geworden ist in der öffentlichen Erzählung, das ist ja doch begründungspflichtig vielleicht für den einen oder anderen, der uns zuhört. Sag mal, warum das ein Mythos ist, deiner Ansicht
nach? Also fassen kann man das natürlich mit den Statistiken, die besagen, dass der Anteil von Rentnern, die eine gesetzliche Rente beziehen und trotzdem Grundsicherung brauchen, also in Anführungsstrichen, das Hartz IV für Rentner brauchen, weil ihre Rente so klein ist, aus tausenderlei selbstverschuldeten oder nicht selbstverschuldeten Gründen. Dieser Anteil ist immer ungefähr um 3% seit über 10 Jahren, also ziemlich gleichbleibend. Das heißt, es gibt keine grassierende Altersarmut, von der immer die Rede ist. Erstens. Zweitens betrachten wir in der öffentlichen Debatte, wenn wir uns gegenseitig so Zahlen um die Ohren hauen, immer nur und ausschließlich die gesetzliche Rente. Und deren Durchschnittswerte oder Auszahlbeträge oder Nettoauszahlbeträge oder was auch immer. 60% aller Bezieher einer gesetzlichen Rente haben aber noch weitere Einkünfte. Wenn man also wissen will, wie es den Rentnern geht, muss man die Einkünfte insgesamt, gesetzliche Rente und anderes anschauen. Und turns out, das tut die Bundesregierung genau einmal in der Legislaturperiode.
Mhm.
Dann gibt es einen umfassenden Bericht und da steht drin, wie es den Rentnern, wie ich sage, wirklich geht. Und dann kommt da raus, dass die durchschnittlichen Einkünfte, noch einmal, also alles zusammen, für ein Rentner-Ehepaar bei ungefähr 3.800 Euro netto liegen. Da muss man lange für stricken, als Familie mit einem Alleinverdiener. Und das heißt jetzt noch einmal nicht, dass in Ostdeutschland alle Rentner in Honig und Milch schwimmen, wirklich nicht.
Mhm.
Aber das ist ja mein Punkt. Wenn man sie alle für gleichermaßen arm hält, macht man eben eine Politik für eine vermeintlich homogene Gruppe von 21 Millionen Menschen. Und die ist nicht homogen, darum müsste die Politik eine andere sein, als mit der Gießkanne zu kommen. Und das Framing ist aber so stark, alle Rentner geht schlecht. Das heißt, das Framing, alle sind irgendwie ziemlich arm und jeder verdient noch was obendrauf aus dem Steuersäckel, führt die Politik in die falsche Richtung, noch dazu eine unfassbar teure Politik.
Den Vogel abschießen tust du bei den Mythen, indem du sagst, Deutschland ist gar kein Einwanderungsland. Jetzt haben sich nun alle schon angewöhnt, das in jeder Rede zu sagen. Deutschland ist und bleibt und wird sein ein Einwanderungsland, sagt auch Friedrich Merz, hat er früher abgelehnt, jetzt sagt er das. Warum muss er? Weil das die Mode der Saison ist?
Naja, das ist nicht die Mode der Saison, sondern ich glaube, es ist eine ganz langständige Mode. Und die öffentliche Debatte hat es geschafft, dass die CDU als Chiffre für Weltoffenheit, Aufnahmebereitschaft und Liberalität sich das Wort Einwanderungsgesellschaft aneignen musste.
Und du sagst aber, das Wort ist falsch. Das hat mich verblüfft. Du sagst, es ist falsch. Wir sind gar kein Einwanderungsland, sondern?
Wir sind ein Fluchtland. Also wir sind ein Land, in das viele Menschen fliehen. Das ist aber echt ein kardinaler Unterschied.
Ja.
Und es liegt auf der Hand, und das würde auch niemand bestreiten, ein Einwanderungsland sucht sich nach hoffentlich liberalen, modernen und anderen Kriterien die Menschen aus, die es gerne einwandern sehen möchte, bittet sich herein und hofft, dass es attraktiv genug ist.
Wie die Gastarbeiter damals?
Zum Beispiel. Oder wie ein Land wie Kanada, ein Land wie Australien, das wir ja oftmals für attraktive Gesetze herangezogen haben, als Beispiel gebend. Also das Punktesystem aus Kanada ist ja hier auch eingeführt worden. Wunderbar. Der einzige Haken ist, wir sind kein Einwanderungsland, weil wir nicht so viele Einwanderer bei weitem nicht bekommen, die wir gerne hätten. Gut ausgebildet. Dafür wählen sich ganz viele Menschen auf der Welt Deutschland als Fluchtort aus. Mhm. Und kommen nach Deutschland, im Moment weniger, aber eine Zeit lang eben sehr, sehr viele, ob aus Bürgerkriegsgründen oder welchen auch immer. Und die haben sich uns ausgesucht und nicht wir sie. Und wenn man jetzt Politik macht, als sei man ein Einwanderungsland, dann adressiert man eine Gruppe, die aber gar nicht in Wahrheit so groß ist, wie man sie gerne hätte. Und zwar dann deutlich weniger groß ist, als man sie gerne hätte. Und ignoriert die andere Gruppe, die deutlich größer ist, viel, viel größer ist zum Teil, als man es gerne hätte. Und das ist das, worauf ich in diesem Buch hinaus will. Wenn wir uns auf dieses Framing, auf diesen Mythos einlassen, wir müssen, wir wollen, wir werden ein Einwanderungsland sein, machen wir die falsche Politik.
Du sagst, wer die Worte besitzt, der besitzt die Wahrheit. Und bei den Worten, da streiten wir uns ja oft um die richtigen Worte. Der Bundeskanzler wählt aus Sicht vieler Menschen immer das falsche Wort. Warum weichen viele Bürgerliche bei den Worten so zurück, fühlen sich doch ein bisschen wie ertappt? Warum gelingt es nicht, deutlich zu machen? Mir ist das zum Beispiel beim Wort Neoliberalismus mal aufgefallen, dass das ja
ein Schimpfwort
geworden ist, obwohl das eigentlich ein Qualitätszeichen eines geläuterten Liberalismus war nach 45. Warum gelingt es nicht, diesen Raum der Worte zurückzuerobern oder zumindest so mit den Worten leben zu können, dass sie auch einen Kern der Wahrheit treffen?
Ich glaube, das Problem lag daran, dass man dem viel zu sehr Raum gegeben hat. Also man hat sich viel zu viel abjagen lassen.
Warum?
Interessante Frage. Ich glaube, weil man dachte in diesen Milieus, ach, das ist gar nicht so wichtig, solange wir es richtig machen.
Mhm.
Dass aber die Worte das Spielfeld beschreiben und abstecken, auf dem dann nachher irgendwelche Partien ausgetragen werden zwischen links oder rechts. Aber wenn das Spielfeld schon entsprechend abgesteckt ist, eine halbe Vorentscheidung über den Ausgang dieser Partie zwischen in Anführung links und rechts getroffen ist, hat man dann offenkundig missachtet. Und wenn das einmal eingerissen ist und einmal passiert ist, glaube ich, ist es deutlich schwerer, es zurückzuholen, zurückzugewinnen. Weil es natürlich gepflegt wird von denen, die davon etwas haben. Und das ist noch nicht mal Zensur oder Diktatur, sondern es ist einfach da hat jemand eine gesellschaftliche Auseinandersetzung gewonnen. Und das Rückspiel so zu entscheiden, dass sich da wirklich was ändert, ist eben schwierig. Das sehen wir ja an dieser Regierung.
Wollte gerade sagen, du beziehst es ja auf die Regierung und sagst, dass dieser Kanzler dauernd in einer Verteidigungsposition ist. Und obwohl er mehr Stimmen hatte als die SPD und nicht in die Vorhand kommt, hat damit zu tun, dass er sich von linken Mythen treiben lässt. Erklär nochmal den Zusammenhang. Warum lässt dieser Kanzler sich davon treiben?
Klar ist, eigentlich müsste diese Regierung ja auf zivilisierte, kluge, vernünftige Art und Weise abbilden, was in dieser Bundestagswahl stattgefunden hat, nämlich ein klarer Shift nach rechts, Richtung rechts. Deshalb sollte man, glaube ich, aus CDU-Sicht auf gar keinen Fall die AfD mit ins Boot holen, aber immerhin, man müsste zur Kenntnis nehmen, dass die gesamte Gesellschaft sich ja nur mal ein ganzes Stück nach in Richtung rechts bewegt hat und das in irgendeiner Form mit der SPD auf die Straße bringt. Die SPD müsste es übrigens auch erkennen. Ich glaube, dass es an ihr zentral liegt, ob das jetzt hier funktioniert oder nicht. Und das kann die SPD. Das war ja die zentrale Frage. An wem liegt es jetzt eigentlich, dass diese Regierung Erfolg haben kann im Sinne, es braucht einen Kurswechsel, um zu zeigen, dass sowas geht in diesem System, ohne dass wir das System sprengen müssen. Also ich glaube, dass Klingbeil und Merz, wenn die es ganz alleine ausschießen dürften, dann kämen die auf was, wo wir alle sagen würden, komm, das ist jetzt mal vernünftig, das probieren wir jetzt mal. Am Ende ist es aber die Antipoden ja, ganz platt gesprochen, Friedrich Merz und Bärbel Baas. Welche Seite setzt sich jetzt durch? Beim Sozialstaat, der Mythos, der Sozialstaat ist das letzte Bollwerk der Demokratie in Deutschland. Jeder Euro in den Sozialstaat ist ein guter Euro und noch mehr ist noch besser, weil dann immer mehr Bollwerk. Oder aber die Lesart, da werden 1,3 Billionen Euro umgewälzt pro Jahr. Kaufen wir eigentlich damit wirklich das, was wir damit kaufen wollten? Gerechtigkeit, Armutsbekämpfung, gleiche Chancen. Kauft das ganze Geld eigentlich das, was wir dafür kaufen wollten? Antwort nein. Erkennbar nein. Und diese beiden Strömungen zum Sozialstaat, die sich gerade in sehr seltsamen Worten wie menschenverachtend von Frau Baas, wer was verändern möchte, menschenverachtend. Als nächstes wird kommen, demokratiegefährdend.
Sollte Merz sie dafür vor die Tür setzen eigentlich? Würdest du ihm das empfehlen?
Nein. Aber ich würde ihm empfehlen, dafür zu sorgen, dass Lars Klingbeil sich in seiner Partei durchsetzen kann. Denn der sieht es anders.
Gute Nacht, Marie. Der CDU-Kanzler, der dem SPD-Vorsitzenden helfen muss bei der Durchsetzung. Das war Nikolaus Blome, Falsche Wahrheiten. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schalten wir am besten zu unserer Frau in die Wall Street, um das rauszufinden, ab in die USA. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, der Chip-Hersteller AMD hat die Bücher aufgemacht und du hast für uns reingeschaut. Sag uns, wie geht's der Firma?
Ja, AMD geht's echt bestens. Der Konzern ist jetzt endgültig im Zentrum des KI-Booms angekommen. Im ersten Quartal ist der Umsatz um rund 40% gestiegen. Der Gewinn hat sich ungefähr verdoppelt. Und vor allem das Data-Center-Geschäft legt mit knapp 60% Wachstum massiv zu. Es ist jetzt der wichtigste Treiber für Umsatz und Ergebnis. Und für das laufende Quartal stellt AMD erneut deutlich mehr Erlös in Aussicht, als der Markt bisher erwartet hatte. Die Konzernführung spricht offen davon, schon nächstes Jahr Umsätze im zweistelligen Milliardenbereich allein mit KI-Chips für Rechenzentren zu erreichen und das langfristige Ziel von über 80% Wachstum in diesem Bereich sogar zu übertreffen. Mit dem neuen RAG-System Helios, für das OpenAI und Meta bereits unterschrieben haben, etabliert sich AMD als ernstzunehmende Nummer 2 hinter Nvidia. Die Anleger sind auch echt begeistert und feierten das mit einem nachbörslichen Aktienplus von 15%.
Alles klar, Anne. Und was wird sonst noch für Anleger wichtig heute?
Ja, die Anleger schauen gerade auf eine Mischung aus Entspannung im Ölmarkt, Rekordkursen und starken Unternehmensgewinn. Die großen Indizes haben gestern erneut Höchststände erreicht. Der S&P 500 ist gut 0,8% gestiegen, der Nasdaq etwas über 1% und der Dow Jones um 0,7%. Rückenwind gibt es wegen einem fast 4%igen Rückgang beim Ölpreis, nachdem Trump signalisierte, dass der Waffenstillstand mit dem Iran hält und erste Handelsschiffe die Straße von Hormus wieder sicher passieren konnten. Außerdem spricht er von großen Fortschritten in den Verhandlungen. Dazu kommt eine echt solide Berichtssaison. Rund 85% der S&P 500 Unternehmen schlagen bisher die Gewinnerwartungen. Heute schauen die Anleger unter anderem auf die Zahlen von Disney, Marriott, Uber und Arm. Und das alles zusammen erklärt, warum die Börse trotz aller geopolitischen Sorgen weiter nach oben klettert, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es jetzt ein weiteres Mitglied im Club der singenden Politiker gibt. Willkommen, Emmanuel Macron. Beim Staatsdinner in Armenien, da hat der französische Staatspräsident La Bohème gesungen. Begleitet vom armenischen Ministerpräsidenten am Schlagzeug. Dabei hat doch Barack Obama vorgemacht, nein, vorgesungen, wie es besser geht.
Amazing grace, how sweet the sound.
Auch Markus Söder aus München muss sich da nicht verstecken.
Mit 14 Jahren fing er als Schiffsjunge an. Er war der Jüngste, aber er war schon ein Mann wie ein Baum und stark wie ein Bär. So fuhr er das erste Mal übers Meer. Sie hieß Mary Ann.
Aber vielleicht sollten die Politiker das Musizieren doch lieber den Vollprofis überlassen. Einer dieser Vollprofis hat heute übrigens Geburtstag. Er wird 55 Jahre alt. Der Jazz-Trompeter Till Brönner. Wir feiern ihn, er lebe hoch, auf dass seine geheimsten Wünsche in Erfüllung gehen. Und statt Happy Birthday spielen wir ihn und den Song Happy. Ich wünsche Till Brönner und Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.